Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Und salut Albert, mon frère.
Hallo Jan.
Ich begrüße dich in der französischen Sprache, der Sprache der Existenzialisten, denn wir sprechen heute über eine große Vordenkerin, eine Philosophin. Wir haben uns ja vorgenommen, die großen Frauen der Philosophie auch zu besprechen und deren großen Gedanken zum gelingenden Leben. Und heute geht es um Simone de Beauvoir, die Partnerin von Jean-Paul Sartre, eine Feministin, Philosophin, Schriftstellerin. Und wie immer in diesen Folgen zu den Vordenkern würde ich gerne einsteigen mit deinen drei Zitaten, die du besonders beeindruckend oder die du bedenkenswert findest. Und deswegen die Bitte an dich, was ist denn so ein Ausspruch, ein Zitat von Simone de Beauvoir, der bei dir besonders hängen geblieben ist?
Fangen wir mal an mit einem kurzen Zitat. Sie sagt einmal oder schreibt einmal, das Glück besteht darin, zu leben wie alle Welt und doch wie kein anderer zu sein. Das finde ich sehr schön. Das war auch ein Leitmotiv meines Lebens, eine Individualität darzustellen. Mein ganz Persönliches zu leben und zu entfalten. Und das war bei Simone de Beauvoir sicherlich mit der Hauptgedanke ihres ganzen Schaffens, frei zu sein. Als Frau emanzipiert, als Mensch ein Unikum zu sein. Das, was in ihr ganz speziell angelegt ist, zu entwickeln, zu entfalten und insbesondere sich von allen Prägungen, Bestimmungen, von allem Druck der Gesellschaft zu befreien und sich zu sich selbst entscheiden. Und das drückt sich in diesem Ausspruch, finde ich, sehr schön aus. Diese Individualität, dieses Einzigartige des Menschen. Ich glaube, wenn man das pflegt, und das sieht sie auch so, das ist eigentlich die Hauptstraße hin zum persönlichen Glück auch, weil das findet man nur in sich selbst.
Ja, Freiheit ist eins ihrer ganz großen Leitmotive, wenn ich es richtig gelesen und herausgelesen habe aus ihr. Ich habe nur kleine Teile ihres Werks mir angeschaut und vor allem mich über Begleitliteratur über sie informiert. Aber das ist bei mir auch hängen geblieben, dass die Freiheit, also bei ihr, aber natürlich bei allen Existenzialisten besonders wichtig war, die Freiheit auch sich selbst zu gestalten, sein Leben zu gestalten, dass es auch eine wichtige Verantwortung von uns ist, da nicht irgendwo sich gemütlich einzurichten und sich mit den Regeln und den Konventionen zufrieden zu geben, sondern ganz bewusst die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen und eben auch Mut und Wahrhaftigkeit da nach vorne zu stellen. Das, glaube ich, dafür steht sie letztlich.
Ja, da findet sich eben auch genau in diesem Bestreben nach Wahrhaftigkeit, dass man sich selbst lebt, findet sich auch ein Gedanke, in dem der ganz zentral, den ich auch immer wieder gerne zitiere, aus der Antike, und zwar bei Sokrates und Konfuzius habe ich es fast wortgleich gefunden. Dort heißt es, sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Bei Simone de Beauvoir heißt es, und Sartre, ihr Lebensbegleiter, hat es dann auch übernommen, da heißt es la mauvaise foi, also die Unaufrichtigkeit, Verräter an seiner eigenen Essenz zu werden. Das war ganz schlimm, also sich zu verbiegen. Da hat sie schon als Kind, ist katholisch erzogen worden, hat sie sich auch sehr schnell davon getrennt und von allen Bestimmungen, die sie vom Elternhaus mitbekommen hat, versucht loszulösen. Und das war ihr ständiger Kampf. Manchmal unter großen Leiden auch, denn sie verspürte Einsamkeit. Na klar, wenn man sich trennt vom Elternhaus, wenn man seinen eigenen Weg geht, lässt man vieles liegen oder verabschiedet man sich von vielem. Das hat sie auch getan, darunter hat sie auch gelitten, aber die Idee, ganz selbst zu werden, war halt so stark bei ihr, dass sie dieses Leiden überwunden hat, getragen hat und ihren Weg konsequent fortgeführt hat und das eben in der Aufrichtigkeit, in der Authentizität, in dem sich nicht verbiegen, die Lösung und das Glück zu finden ist. Und was sie vielen Menschen eben so sieht, die sich nicht zu sich selbst entscheiden, sondern alles meistens, das ist diese Unaufrichtigkeit, die sie meinen. Sie meinen, der Mensch schiebt immer Sachzwänge vor. Der sagt, ich kann ja jetzt nicht das und ich kann nicht das tun, denn dann hätte das die und die Konsequenzen. Das ist eine richtige Abwägung mitunter, aber dass man es nicht kann, das ist häufig falsch. Also da hat sie dann auch gesehen und dann hat sie dann auch das Wort von ihrem Partner übernommen. Der Mensch ist zur Freiheit gezwungen, ist verantwortlich für sich, also Sartre, der das gesagt hat. Man ist dazu verurteilt. Und sich darüber klar zu sein, das hat sie dann herausgestellt, dass es doch immer eine Entscheidung ist, dass es nicht die Sachzwänge sind, sondern dass man eben vernünftige Argumente möglicherweise hat, aber dass es eine Entscheidung ist. Da ist der Existenzialismus. Man entscheidet sich. Man wird nicht als etwas geboren, sondern man entscheidet sich, etwas zu sein. Man lebt die eigenen Entwürfe und nicht, was Gott einem vorschreibt oder was die Eltern einem vorschreibt, was die Gesellschaft einem vorschreibt, sondern man ist selbst für sich selbst, für jeden Schritt, für jedes Tun verantwortlich. Das ist so eine die Quintessenz von Existenzialismus, aber auch die Quintessenz von der Freiheit des Menschen.
Ich habe dazu einen Satz auch von ihr gefunden, der das, finde ich, sehr schön zusammenfasst und den man sich selber oder den ich mir selber auch gerne mal vielleicht jeden Morgen wieder vor Augen führen will zukünftig. Wenn sie sagt, ich hatte nur ein Leben zu leben, ich wollte, dass es ein Erfolg würde, niemand sollte mich daran hindern.
Mhm. Ja. Ja.
Das ist, darum geht es eigentlich, dass man für sich klar hat, also man vertändelt da vielleicht etwas, weil man sich eben einfügt in äußere Zwänge, ja, in gesellschaftliche Zwänge, in private Themen, von denen man das Gefühl hat, die legen einem da irgendwelche Fußfesseln an. Ja. Und nichts davon ist eigentlich, kann so schwer wiegen, dass man sich eben selbst verbiegt oder sein Leben dafür nicht so lebt, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat.
Man hat viel mehr Freiheit, als man glaubt. Man schiebt dann immer die Hälfte oder 80% der Freiheit, die man eigentlich hat, schiebt man auf Sachzwänge und verlagert sie aus und sagt, ich kann ja nicht anders. Da sehe ich eine gewisse Parallele auch meiner persönlichen Entwicklung. Das war für mich das ausschlaggebende Argument, warum ich mich der Philosophie zugewandert oder warum die mich so begeistert hatte. Als ich die Biografie des Sokrates las, merkte ich, da ist ein Mensch, der ganz sich selbst lebt, entgegen allen Konventionen, allen Vorstellungen von anderen, mit größter Konsequenz, mit Offenheit und Fragen an sich selbst, mit der Suche nach sich selbst, aber immer voranschreitend. Und dieses Voranschreiten ist immer mehr auf die eigene Mitte, auf das eigene Leben gerichtet. Das hatte mich fasziniert. Ich muss sagen, bis zum heutigen Tage. Und das war dann ein Leitmotiv meines ganzen philosophischen Studierens.
Und hier kann man aber jetzt sagen, 2.500, 3.000 Jahre später war dann da eine Frau, die sich entschieden hatte, ganz ihr Leben selbst zu leben und die das auch konsequent getan hat, die das für sich erkannt hat, dass es ihre Verantwortung ist und dann auch natürlich sehr stark daran gearbeitet hat. Und ich glaube, dafür steht sie ja sehr stark, eben diese Betonung auf ja das feministische Motiv, die zentrale Frage, was bedeutet es, als Frau zu leben, für sich klären wollte und dann halt auch für sich sehr konsequent umgesetzt hat.
Ja, übrigens, das ist nicht da die erste Frau, sondern es war gerade zur Zeit des Sokrates, lebte eine berühmte Frau, die auch unglaublich emanzipiert gelebt hat und sich gegen die Männerwelt durchgesetzt hat. Und das war Aspasia, eine Hetäre aus Kleinasien, die Lebenspartnerin des großen Perikles, des Herrschers von Athen wurde, der die Akropolis aufgebaut hat. Und es war zu dieser Zeit, es lebte Sophokles, Euripides, Anaxagoras, der Philosoph und Sokrates lebten gleichzeitig, sie kannten sich auch. Und diese Aspasia, die hatte eine kleine Schule begründet für Mädchen, hatte seinen enormen Drang, auch ihr eigenes Leben zu leben und sich von Konventionen zu befreien und kam deshalb auch in größte Schwierigkeiten und in Konflikt mit der Gesellschaft, deren Rollenbild von einer Frau sie nicht übernommen hat und gegen die sie sich stellte. Also ich lese jetzt schon seit einiger Zeit einen berühmten historischen Roman über sie, Aspasia. Also es hat das schon früh gegeben. Es gibt auch noch andere, die ebenfalls sich einen Namen gemacht haben. Leider haben wir von ihnen keine schriftlichen Zeugnisse. Deshalb wenn ich aus der Antike zitiere, kann ich eigentlich nur Männer zitieren, außer vielleicht die Dichterin Sappho, von der wir Gedichte haben, von Aspasia beispielsweise haben wir nichts. Ich weiß auch nicht, ob sie was geschrieben hat. Aber es gab später noch eine Philosophielehrerin in Alexandria. Auch von der haben wir nichts Schriftliches überliefert, obwohl sie einen großen Einfluss und eine Menge philosophische Schüler hatte.
Das sind also die historischen Vorbilder. Ich schlage vor, dass wir nochmal zu deinen Zitaten von Simone de Beauvoir zurückkommen, bevor wir dann auch nochmal ein bisschen in ihre biografischen Details einsteigen.
Ja, als Zweites kann ich ja dann gleich anknüpfend an ihre Emanzipationsbestrebungen. Sie hat das dann also nicht nur für sich selbst, sich zu sich selbst durcharbeiten, sondern sie hat das auch mit den spezifischen Schwierigkeiten einer Frau verbunden und hat dann eben Das andere Geschlecht, ein Weltbestseller geschrieben, beziehungsweise einen großen Einfluss hat auf die ganze emanzipatorische Bewegung mit diesem umfangreichen Werk. Und da ist ein Zitat fast eigentlich so eine Kernthese sehr gut zusammen dieses Buches. Ganz kurz, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird dazu gemacht. Also das kann man nicht nur auf diese Emanzipationsbewegung übertragen, sondern im Grunde auch auf die Entwicklung eines jeden Einzelnen, dass er zunächst einmal, wenn er anfängt zu denken, voller Rollen ist, die ihm aufoktroyiert worden sind. Und wenn er jetzt zu sich selbst kommen will, muss er sich selbst machen und muss diese Rollen ablegen. Krishnamurti, der indische Philosoph, würde sagen, ja, man ist durch und durch konditioniert. Und davon muss man sich befreien. Das ist die Aufgabe des Lebens, von all diesen Rollen, Vorstellungen, Prägungen, die man nicht auch transgenerationell, also auch von anderen Generationen, nicht nur über die Gene, epigenetisch auch über die Lebenserfahrungen und Erlebnisse der Vorgeneration, die man in sich, die Inder würden sagen, in seinem Körpergedächtnis gespeichert hat. Und davon muss man sich grundlegend befreien, um wirklich man selbst zu werden, um zur großen Freiheit zu kommen. Ich denke, das ist gar nicht möglich in vollständiger Form. Vielleicht, wenn man erleuchtet ist, weiß ich nicht, werden die allermeisten von uns wahrscheinlich nicht. Aber dass es da ein Unterwegs ist und desto weiter man kommt, desto freier wird man, desto mehr wird man selbst. Das hat Simone de Beauvoir begriffen, gelebt und gelernt und hat es insbesondere auch den Frauen ins Stammbuch geschrieben, dass da unglaublich viel Überliefertes aus dem Patriarchat kommendes, überliefertes Rollenverständnis sie daran hindert oder blockiert, zu sich selbst zu kommen. Und da hat sie, finde ich, unglaublich viel geschichtlich bewirkt, wenn man mal die kurze Zeit nimmt, seit ihrem Leben, seit dem Erscheinen des Buches und der Jetztzeit.
Und ja eben auch in einer Phase, in der, also sie ist ja 1908 geboren und die darauf folgenden 30, 35 Jahre oder 37 Jahre waren ja eben eine besonders dunkle Zeit. Auch da hat sie ja sich von Anfang an als Frau durchgesetzt, hat er eben auch sich so ein bisschen befreit von den Fesseln ihrer bürgerlichen Herkunft. Also das zeigt einerseits, was für ein Ausnahmetalent, was für eine große Denkerin sie war, aber eben auch diese Kombination mit Jean-Paul Sartre, glaube ich, war ja etwas, was ihr dann auch nochmal gedankliche Flügel verliehen hat, könnte ich mir vorstellen. Also in der Kombination, nicht dass sie war jetzt eben nicht dieses Anhängsel von Sartre, sondern eigentlich gibt es ja auch viele, die meinen, sie war vielleicht sogar die größere Denkerin oder die unabhängigere Denkerin, aber jedenfalls in dieser Kombination traf da Nitro auf Glycerin, würde ich sagen.
Ne? Ja, Verwandtes zieht sich an, also man ist aufeinander geschoben. Sie liebte Bücher, sie hat also Bücher verschlungen und sie sagte einmal, aus der Verzweiflung, in die sie hineingetrieben worden sind, auf dem Weg zu ihr selbst, zu ihrer eigenen Freiheit, zu ihrer eigenen Entität, überschattet oder überwuchert von Rollenverständnis, von Erwartungen, da hat sie gesagt, waren die Bücher ihre einzige Rettung aus der Verzweiflung. Sie hat das als verzweifelnder Prozess, ich sprach schon von der Einsamkeit, unter der sie da gelitten hat, verstanden, die sie ja befreit hat. Dadurch einen großen Intellekt, sie war auch sehr gut in der Schule, in den Prüfungen, in Philosophie war sie, außerordentlich gute Ergebnisse genannt. Ja, und das hat natürlich Jean-Paul, als sie dann zusammenkam, hat er das natürlich sofort bemerkt. dass er hier eine Persönlichkeit, eine hochgebildete, feine, selbstbewusste und um Freiheit ringende Persönlichkeit vor sich hatte. Und um die Freiheit, da ging es Jean-Paul Sartre eben auch drum. Ganz entscheidend, ich erwähnte schon, der Mensch sei zur Freiheit verurteilt und es ist die Freiheit eben zu entscheiden und zu handeln. Und die kommt aus dem Nichts, die muss er aus sich selbst schöpfen. Das ist der Existenzialismus des Sartres. Die Existenz geht der Essenz vor, sagt er auch. Also das Sein als solches, bevor ich da irgendetwas gefunden habe oder etwas gestalte, aus mir mache, also mit genauen Bestimmungen, ist erst einmal das reine Existieren da. Und aus diesen, ohne welche Vorgaben, den Entwurf meines Lebens frei aus mir selbst zu entfalten, zu entwickeln und mich dazu zu entscheiden vor allen Dingen. Das ist nicht vorgegeben, man entscheidet sich zu dem Leben, das man leben will. Das hat er herausgearbeitet und da trafen sich die beiden.
Sie hat ja gesagt, das Leben hat nur den Sinn, den wir ihm geben.
Richtig.
Und das ist ja eigentlich genau die Ergänzung dazu, was du gerade beschrieben hast. Vielleicht kannst du noch mal bitte 2-3 Sätze zum Thema Existenzialismus verlieren und eben noch mal ein bisschen einordnen, was das in der damaligen Zeit, wie das war. Bist du damals zum Beispiel auch im schwarzen Rollkragenpullover rumgelaufen? Oder wie stelle ich mir das vor, was der Existenzialismus damals als Gedankenexperiment, aber auch als Lebenshaltung bewirkt hat in der Gesellschaft?
Ich bin kein Experte darin, aber mich haben sehr stark diese Philosophie beeinflusst. Ich habe mich damit beschäftigt und insbesondere liebte ich Albert Camus. Nicht nur, weil er den gleichen Vornamen hatte, sondern irgendwie faszinierte mich etwas an diesem Schriftsteller. Er war ein großartiger Schriftsteller, aber die Idee auch, da ist nichts. Und aus dem Nichts forme ich etwas, nehme ich mich selbst und mein Leben. Keine Vorgaben, keine Gottgebote, keine festgezurrten Dinge, sondern als wenn schon vorweggenommen er die Neuroplastizität erkannt hat. Also ich strukturiere mein Gehirn so, ich schaffe mein Leben aus, ich entscheide mich dazu. Nicht, dass ich das erkenne, wie ich zu leben habe, sondern es hat viel mit Entscheidung zu tun, ganz einfach. Die aus dem Nichts oder aus dem, wonach es mich zieht, wonach es mich drängt, dass es aber entscheidend ist, ja, die Entscheidung zu treffen, nicht etwas zu erkennen, was vorgegeben ist. Ich bin zwar ein großer Freund auch des Erkenne dich selbst und dass man da, was man da vorfindet, entfaltet und lebt, aber gleichzeitig habe ich verstanden, dass man da häufig gar nicht zu eindeutigen Ergebnissen kommt oder zu klaren Ergebnissen und dass vieles im Leben dann einfach nicht auch aus der Erkenntnis des eigenen Selbst, sondern aus der Entscheidung zu dem, wie ich leben will. Vielleicht nach philosophischer Reflexion, Erkenntnis, was ein gutes Leben ist, so will ich leben. Da habe ich vielleicht nichts in mir gefunden, sondern eine gute Philosophie gefunden und gesagt, ja genau, so möchte ich leben. Und dass das da auf die Entscheidung ankommt, dass wir da frei sind, dass wir verurteilt sind zur Freiheit, dass wir uns selbst formen und selbst zu dem machen, der wir sind und nicht von Vorgaben ausgehen. Das ist die Essenz des Existenzialismus, die hat mich sehr beeindruckt.
Für mich klingt da ja auch immer so durch, also bei dem, was du jetzt beschreibst, aber insbesondere bei dem, was ich über Simone de Beauvoir gelesen habe, klingt es für mich immer so, das Leben als Projekt. Mhm, Was bedeutet es denn aus deiner Sicht, wenn man das so begreift, wenn man sich selbst als Projekt begreift?
Ja, dass man, wie Nietzsche sagen würde, der Künstler seines eigenen Lebens ist. Ne? Man ist der, man hat, wie der Bildhauer, so eine Vorstellung, wie die Figur aussehen soll, die er jetzt macht. So leben wir auch. Wir bilden uns selbst, Selbstkultivierung. Wir formen so, wie wir leben wollen. Wie viel Sport mache ich, wie viele Bücher lese ich, wie viele Freunde habe ich und so weiter, wie groß meine Familie ist.
Und diesen Steinblock, den begreife ich eben komplett als Spielwiese und nicht als, es gibt ja auch Bildhauer, die sagen, sie befreien die im Steinblock verborgene Figur nur von dem Unnötigen, sondern ja, eigentlich, ich bin völlig frei, den Steinblock so, mein Leben so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle.
Oder sind Parallelen? Also Michelangelo sagte, das glaube ich, dass es Bildhauern oder das im Wegnehmen besteht, nicht im Schaffen, sondern die Figur steckt im Stein. Ich muss nur das, was da nicht zugehört, wegnehmen. Ist es nicht auch so, wenn wir uns zu uns selbst durchringen, dass wir unsere Prägungen, die Erwartungen, die eingefleischten äußeren Einflüsse abbauen müssen, um zu uns selbst zu kommen? Also Krishnamurti hat gesagt, das war sein Weg. Ja, wir müssen diese ganzen Gefangenschaften, diese ganzen Bilder und Vorstellungen, die nicht von uns selbst rauskommen, sondern die irgendwie zu uns gekommen sind über Bezugspersonen in früher Kindheit, durch Erziehung, durch Schule, durch Gesellschaft, durch Werbung, die in uns eingeflossen sind, die müssen wir nur wegschneiden, rausmachen und dann sehen wir, wer ich dann bin. Ich habe das in meinem Buch ja irgendwie auch berührt, indem ich gesagt habe, manchmal ist es schwierig, die Frage zu beantworten, wer bin ich denn? Erkenne dich selbst. Wer ist denn das nun? Aber was wir leichter beantworten können, ist, wo empfinde ich Entfremdung? Wo entdecke ich, ja, das bin ich aber nicht? Das ist viel leichter, denn das meldet sich durch Unwohlsein. Und dann heißt es, mich von dieser Fremdprägung zu befreien. Und dann, wenn ich mich von all diesen Dingen da befreit habe, was dann übrig bleibt, das ist das Selbst, was immer das ist. Vielleicht ist es dieses der leichtere Weg, über die Unfreiheiten oder die Konditionierung abzubauen, zu sich selbst zu dringen, als umgekehrt sich zu fragen, was ist denn da, werde ich denn da finden?
Gleichzeitig sagt sie ja auch immer, der Mensch muss sich immer wieder überschreiten oder selbst überschreiten.
Transzendenz, ja.
Und das verstehe ich ja so, dass man muss auch erkennen, ob ich tatsächlich noch wachse als Mensch oder ob ich mich bereits irgendwie eingerichtet habe in einem gemütlichen Leben, in Konventionen, in was auch immer.
Ja, ich habe es so verstanden, dass die Transzendenz steht für das stetige Wachstum, das stetige sich entwerfen, so wie ich noch nicht bin, dass ich entwerfe. Mhm. Das ein ständiges Unterwegssein oder wie Seneca sagen würde, Leben lernen ein Leben lang oder an sich arbeiten, Selbstkultivierung bei Konfuzius sehr stark. Das ist ein lebenslanger Prozess. Immer werde ich wachsen, immer werde ich ein anderer, wenn es geht, ein positiverer Mensch, ein besserer Mensch. So verstehe ich die Transzendenz, sich immer entwerfen auf das, was noch nicht da ist und nicht in dem stecken bleiben, wo man gerade ist. Das heißt stehen bleiben, das ist eigentlich tot. Lebendigkeit heißt eigentlich immer voranschreiten und das hat sie, glaube ich, dann mit Transzendenz, sich den Ketten des Seins, des Gegenwärtigen zu entledigen, um mich auf den Weg zu machen, mich selbst zu entdecken im Neuen, im Unbekannten, in der Transzendenz, in dem, was jenseits von dem ist, worin ich mich jetzt gerade befinde.
Es ist ja auch so, dass Simone de Beauvoir sehr stark gesellschaftlich engagiert war. Also für sie bestand das Leben eben nicht im Rückzug auf sich selbst, sondern es ging auch immer darum, andere mit zu befreien, letztlich eben auch gesellschaftlich etwas zu bewirken für die Frauen, wie du richtig sagst, die emanzipatorische Bewegung, die damals sehr stark wurde und der ein wichtiges Aushängeschild war ja eben Simone de Beauvoir. Darum ging es für sie auch, die Verantwortung anderen gegenüber und wie ich damit meinen Sinn im Leben auch wirklich umsetzen kann.
Ja, da passt vielleicht auch da ein drittes Zitat hin. Das ist auch der dritte ganz wichtige Punkt im Leben Beauvoirs. Die Stellung der Mitmenschlichkeit, man kann auch sagen Humanität, die war bei ihr ganz stark ausgeprägt. Sie hat verstanden, was schon in der Antike, die immer so individualistisch klingt, erkenne dich selbst, verwirkliche dich selbst, entfalte dich selbst. Gemeint war damit aber immer, entfalte dich als ein Teil der Gesellschaft, in der Gesellschaft, mit der Gesellschaft. Und das war auch bei, finden wir auch bei Simone de Beauvoir. Und das Zitat, was mir da aufgefallen, das eigene Leben hat einen Wert, solange man dem Leben anderer einen Wert zuschreibt. Sie war also überzeugt davon, dass ein Mensch, so sagt sie das einmal, der das Sein fern von anderen Menschen sucht, sucht es gegen sie und gleichzeitig verliert er sich selbst. Also wir können uns nur verwirklichen im Mitsein. Dieses Mitsein von Heidegger war ihr sicherlich bekannt und das hat sie auch verstanden und auch verinnerlicht. Existenz kann sich nur entfalten im Mitsein, in guten zwischenmenschlichen Beziehungen. Und daraus entwickelte sie auch die Aufforderung an jeden Einzelnen, für seine Mitmenschen, für deren Freiheit, für deren Wohlbefinden zu kämpfen und das als einen wichtigsten und einen der höchsten Werte des eigenen persönlichen Lebens zu sehen. Und da ist das Engagement für die anderen da, da ist ihre Politik, ihre politische Einstellung wurzelt darin und ihr Engagement auch für allgemeine Gerechtigkeit, für Friedlichkeit, für ökonomischen Ausgleich, also wurzelt in diesem Gedanken. Und der ist eigentlich sehr schön. Und er gipfelt noch, wenn ich das noch als Letztes sagen will, darin, dass sie sieht, da entfaltet sich oder da kommt es erst zur richtigen Daseinsfreude. Und das ist das vierte wichtige Aspekt, den ich bei Simone de Beauvoir sehr bewundere, ich persönlich, dass sie das als alles im Glück, in der Freude, in der reinen Lebensfreude endet. Und da erst kommt ihr ganzes philosophisches Denken zum Abschluss. Und das ist das, was mich oder die Philosophie, die ich mag, auch leitet. Es muss alles letztlich in Praxis, in Lebenspraxis umsetzbar sein. Und es muss sich wiederfinden in dem Bedürfnis oder in der Befriedigung des Bedürfnisses eines jeden Menschen, ein glückliches, gelingendes Leben zu führen. Und das klingt bei ihr sehr deutlich an, wenn sie von dieser Daseinsfreude, die Mitverantwortung für den anderen ist im Übrigen keine Beschneidung des Ichs, sondern trage zur Daseinsfreude bei. Das finde ich sehr schön.
Wer frei ist, muss andere befreien wollen, ist auch so ein Spruch, der ja, in diese Richtung richtig geht. Um nochmal auch ein paar biografische Punkte zu ihr zu erwähnen. Ich fand besonders interessant, also zum einen, wie sie sich selbst entfaltet hat, was ja damals, sie war, glaube ich, eine der ersten Philosophiestudentinnen, die an dieser, an so einer eine Art französischen Elite-Uni Philosophie auch abgeschlossen hat, war da eben auch eine Ausnahmeerscheinung, ist dann, wie du sagst, sofort den anderen herausragenden Persönlichkeiten ihrer Zeit aufgefallen. Sie hat sich dann eben mit Jean-Paul Sartre zusammengetan, hatten da aber eben auch, nicht, dass ich das dem nacheifern will, aber ich fand es beeindruckend, dass sie dann eben auch ein völlig unkonventionelles Leben mit ihm geführt hat. Also mehr oder weniger eine offene Beziehung. Es waren eigentlich immer Dreiecks- und Vierecks-Beziehungen, in denen sie gelebt haben. Gleichgeschlechtliche Liebe ist dieser Veranlagung sehr, ich weiß nicht, ob offen, aber zumindest nachgegangen, hat das ausgelebt. Also man hat das Gefühl, da hat sich jemand wirklich gelebt und war auch bereit, da jede Konvention zu brechen. Mhm. So wie ich es verstehe, haben die beiden sich eben auch sehr stark intellektuell befruchtet gegenseitig und eben sie hat es geschafft, damals dieser Bewegung, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, also Alice Schwarzer war, glaube ich, eine wichtige Gesprächspartnerin auch für sie, die sich sehr stark ausgetauscht und Simone de Beauvoir hat diese deutsche emanzipatorische Bewegung sehr stark inspiriert. Also dass sie war einfach ein Aushängeschild und wirklich jemand, der was bewegt hat. Gleichzeitig, und das will ich auch nicht unerwähnt lassen, hat sie natürlich auch, wie viele in den 60er, 70er Jahren, auch sehr extreme Ansichten gehabt, war ja auch sehr stark mit der Sowjetunion verbandelt, hat da vieles gut geheißen, was man aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht mehr gut heißen kann. Also insofern hat sie da schon auch aus heutiger Sicht vielleicht die ein oder andere Grenze überschritten, die nicht allzu philosophisch mehr war oder jetzt auch, ja, oder da würde mich deine Sicht drauf interessieren, auf diesen Aspekt in ihrem Leben.
Über ihr Verhältnis zur Sowjetunion und zur Politik der Sowjetunion weiß ich wenig. Also da bin ich jetzt sehr unsicher. Ich weiß, was du gesagt hast, das klingt auch in meinen Ohren nach, aber da Details, um das richtig zu beurteilen, kann ich nicht. Habe ich auch nicht, ich habe mich mehr für die Philosophie interessiert und teilweise auch für politisches Engagement, aber da in Parteipolitik, da war sie auch teilweise verstrickt. Also sie war in der Resistance gegen Nazi, das waren natürlich alles so Dinge, die man zur Kenntnis genommen hat, die ich auch bewundert habe, aber dann später zu Sowjetunion, und da kenne ich mich nicht so aus. Sie haben einmal Che Guevara getroffen, Sartre, das finde ich, und Beauvoir und mit ihm diskutiert, also es ist schon spannend. Vielleicht ein paar Lebensdaten. Ja, sie wurde 1908 geboren und wurde fast 80 Jahre alt, 78. 1986 ist sie gestorben. Sie stammte aus einem reichen Hause, Bankiersfamilie, die allerdings, als sie noch ein Kind war, in der russischen Revolution 1917 ihr ganzes Vermögen verloren hatten und dann plötzlich fast verarmt waren. Also sie mussten aus dem großen Palast raus in eine kleinere Wohnung und der Vater hatte Schwierigkeiten als Angestellter Geld zu verdienen, um die Familie zu ernähren. Also sie hat dann einen sozialen Absturz mitgemacht und schon als Kind erlebt.
Ich muss kurz einhaken, ja? was hatte sich mit der russischen Revolution zu tun?
Die hatten da Anleihen. Sein Geld hatte er in russische Anleihen gesteckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und die waren plötzlich nichts mehr wert.
Und dazu die Inflation, soweit ich es verstanden habe, ne, die dann ja, auch in Frankreich kassiert hat. Und,
Ja, also da jedenfalls hat die Familie von Reichtum in ärmliche Verhältnisse. Der Vater kämpfte für die Bildung der Tochter und hat sie dann auf höhere Schule, hat ihr alles das, was er da ihr geben konnte, zur Verfügung gestellt. Und dort kämpfte sie sich durch und hoch und wurde dann Philosophiestudentin und hat auch abgeschlossen, also sehr gut abgeschlossen, wurde dann Lehrerin an verschiedenen Schulen. Professorin war, glaube ich, nicht auf den, hätte sie gar nicht werden können, das war damals so nicht möglich, aber sie hat an verschiedenen Schulen Philosophie unterrichtet, obwohl sie übrigens zu sich selbst sagte, sie sei keine Philosophin und begründete das damit, weil sie kein System entworfen hat. Ganz wie die akademische Philosophie, Philosophiegeschichte schreibt nur, wer ein neues System oder eine systematische Vorstellung
schafft. Also, Sartre hat eins entworfen, oder?
Ja, der Existenzialismus in dem Sinne, ja. Der hat schon eine Sein und Nichts oder ich weiß nicht, wie sein Hauptwerk da heißt, aber ich habe es auch nie gelesen, aber er hat da schon einen Entwurf gemacht, der viel systematischer, geschlossener und weit umfassender war als Simone de Beauvoir. Aber für mich ist sie natürlich eine Philosophin, weil es, finde ich, das Kriterium des Entwurfs eines Systems ist für mich nicht entscheidend dafür, jemanden einen Philosophen zu nennen oder nicht Philosophen zu nennen. Also sie wurde dann Lehrerin und hat sich dann aber auch da aus diesen Rollen, aus den Erwartungen der Schule und aus den Verstrickungen damit der Verwaltung auch befreit und wurde freie Schriftstellerin und ist das dann, glaube ich, auch zeitlebens geblieben. Auch hier Ausdruck ihrer Freiheit, ihrer Sehnsucht nach Freiheit. Dann durch Romane hat sie geschrieben, neben den philosophischen Essays und natürlich im Hauptwerk Das andere Geschlecht, hat bedeutende Romane geschrieben, hat dafür auch Preise bekommen und stieg dann auf zu einer der bekanntesten französischen Intellektuellen und konnte sich davon auch ernähren. Aber es waren teilweise für Sartre auch ökonomisch sehr schwierige Zeiten.
Und gleichzeitig hat sie ja eben, also die beiden waren 50 Jahre miteinander verbandelt bis zum Tod, soweit ich es weiß, haben sich aber die meiste Zeit gesiezt. Das fand ich auch ungewöhnlich. Warum auch immer, den Hintergrund habe ich nicht rausbekommen. Und sie hatte aber auch eben eine langjährige Geliebte, die sie dann später auch adoptiert hat. Also auch da hat sie sich eigentlich, glaube ich, den gesellschaftlichen Konventionen nicht groß unterworfen eben.
Ja, sie hat, wie du schon sagtest, eine offene Beziehung gepflegt. Sie hatten daneben nicht wenige andere Beziehungen auch, die auch länger anhielten. Aber in der Tat stand sie Sartre, als der war schwer erkrankt, gegen Ende seines Lebens stand sie ihm bei, hat sie ihn gepflegt und bis in den Tod begleitet und sie sind, glaube ich, auch zusammen begraben.
Und wenn du jetzt mal so die Gesamtphilosophie, geschichtliche Bedeutung nochmal so zusammenfasst, würdest du sagen, also aus der Sicht eines praktischen Philosophen, war sie jetzt eine Sozialphilosophin oder hat sie, wir haben ja einige spannende Punkte heute rausgearbeitet, was Simone de Beauvoir zum gelingenden Leben, zum guten Leben, was sie als solches empfindet. Also ist sie eine durchaus auch eine praktische Philosophin neben ihrer Rolle als Aushängeschild für den Feminismus?
Sie ist damit nicht berühmt geworden, aber ich finde die Gedanken, die sie dazu entwickelt hat, finde ich außerordentlich interessant und es ist ein Großteil ihres Philosophierens, betrifft praktische Philosophie, Lebensphilosophie. Wir hatten über Entscheidungen gesprochen, über individuelle Sehnsucht nach Freiheit, über Befreiung des Menschen. Da geht es ins Soziale. Sehr stark ist sie sozialphilosophisch unterwegs in der Befreiung der Frau aus ihrer überkommenen Rolle in dem Emanzipationsbeschreiben. Da hat sie große Wirkung auf die Gesellschaft gehabt. Aber für mich persönlich ist das, was sie über die Freude, über das Mitsein, über Mitmenschlichkeit, über Humanität und persönliche Entwicklung geschrieben hat, also alles Hauptthemen der praktischen Philosophie, so wie ich sie auch verstehe, der Lebensphilosophie, der Entwicklung von Persönlichkeit, ist für mich dieser Teil ihrer Philosophie genauso bedeutend wie der eher sozialphilosophische oder politische oder analytische, gesellschaftsanalytische Teil.
Und umgekehrt kann man ja auch sagen, manchmal kommt es ja auch gut zusammen. Also ich habe zum Beispiel, bei mir sehr stark hängen geblieben, einen Satz von ihr, den sie eben übrigens mal zu Alice Schwarzer gesagt hat, als auf die Frage hin, was entscheidet denn darüber, ob ich ein selbstbestimmtes Leben führen kann als Frau? Und da hat sie gesagt, was vor allem zählt, wenn man wirklich unabhängig sein will, das ist vor allem der Beruf, die Arbeit. Den Rat gebe ich allen Frauen, die mich fragen. Mhm. Und ich finde, das betrifft nicht nur Frauen, das betrifft heute beide Geschlechter, dass das eben wichtig ist. Man wird zu dem, was man tut, aber auch, dass man eben sich diese Unabhängigkeit selbst erarbeitet über den Beruf und dass man sich eben weder als Frau noch als Mann, das Thema Ehe oder Abhängigkeiten von anderen ist immer schwierig. Und ich glaube, dass man da schauen muss, wie man, oder dass da Unabhängigkeit, egal wie sehr man sich liebt, eine wichtige Konstante im Leben ist, dass man als Mensch wirtschaftlich als auch gedanklich unabhängig bleibt.
Ja, und ich sehe bei ihr das, was ich an der antiken Philosophie auch so bewundere, das in Einsätzen von Individualethik und Sozialethik. Also, dass das eins ist, dass man das eine von dem anderen nicht trennen kann, dass das zusammenhängt. Also, dass sie, wenn die antiken Philosophen sehr viel von Selbst und Selbstliebe, Selbstverwirklichung, Selbsterkenntnis sprechen oder Erleuchtung im Selbst finden wie die Inder, dann war damit immer mitgedacht, ja, weil das die Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben ist. Also, dass es um den Weltfrieden geht, dass es um gelingende Gemeinschaften geht. Und vielleicht ein letztes Zitat, dass das gut trifft, von Simone de Beauvoir. Wenn wir das Leben nicht in unserem Dasein und durch unsere Mitmenschen lieben, dann ist es vergeblich, es irgendwie rechtfertigen zu wollen. Also, sehr schön. Es kumuliert, wie in der Antike auch, in der Menschenliebe, die Verwirklichung des eigenen Daseins und dass wir es nur da, unser Glück und unsere Essenz finden, in der Gemeinschaft, in liebenden oder guten zwischenmenschlichen Beziehungen.
Also mit uns selbst klarkommen und darüber Richtig. Auch mit den anderen klarkommen.
Wir können nicht mit anderen Frieden schaffen, wenn wir den nicht vorher in uns geschaffen haben. Das ist ein und dieselbe Aufgabe, friedlich mit Menschen zusammenzuleben und mit sich friedlich zusammenzuleben. Das ist dasselbe.
Danke, Albert, für deinen Input. Danke für den schönen Abschlusssatz. Und danke an euch fürs Zuhören. Ich sage salut, au revoir und à bientôt donc. In meinem schlechten Schulfranzösisch. Hat Spaß gemacht heute wieder mit dir.
À bientôt.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. www.pudel-kern.com